Tag und herzlich willkommen zu Oshun Episode 98. Ja, wir stehen kurz vor der 100, aber zwei sind noch zu gehen, unter anderem die heutige Episode. Und ich freue mich sehr, den Co-Host, Co-Moderator und wunderbaren Kumpel Fabian Fabs-Gosler an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Fabian, wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's sehr gut. Ich bin auch mega gehypt, hier zu sein. Wieder vielen Dank für die Einladung. Super Teil des Teams zu sein. Ja, I'm hyped. Wie geht's dir?
Ich kann nicht klagen. Das Wetter ist ein bisschen absurd heute gewesen. Von daher habe ich mich nicht aus dem Haus bewegt und mich schon darüber geärgert, weil irgendwie, wenn ich gleich in die App gucke, stehen da bestimmt wieder nur so 50 Schritte oder sowas. Aber ey, was willst du machen? Ich meine, wir haben Ende Januar, es ist arschkalt und ich habe auch keine Lust auf dieses Scheißwetter. Von daher, aber lass uns nicht lange über das Wetter sprechen. Wir sollten über zwei, drei Themen sprechen, die sehr, sehr spannend waren in den letzten Tagen. Und ich bin sehr gespannt, auch was du dazu sagst. Ich meine, klar, wir tauschen uns ja zwischendurch auch aus. Wir haben ja auch diese kleine, wunderschöne WhatsApp-Gruppe, aber das kriegen die Leute da draußen ja nicht mit. Und ich finde, mindestens diese Themen gehören auf jeden Fall an dieser Stelle besprochen. Unfassbar krass finde ich, dass LVMH Teile von Emelion Door gekauft hat. Also doch wieder so dieser Schulterschluss zwischen Streetwear und High-End Luxury. Ich meine, LVMH steht ja für Louis Vuitton und Moët Hennessy. Dieser Luxuskonzern, börsennotiert, extrem groß, haben ja auch schon so die ein oder andere Brand weggekauft und jetzt halt eben Anteile auch an Emelion Door, an dem, was Teddy Santis vor einigen Jahren in New York gegründet hat. Ich find's krass. Was sagst du?
Ja, ich meine, es macht auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Teddy Santis ist jetzt oder wird jetzt bei New Balance anfangen als Creative Director. Die Brand hat halt einfach super viel Hype. Die macht aber auch was anderes. Es ist so ein bisschen mehr so Grown-Up Streetwear. Das passt dann auch sehr gut ins Portfolio von LVMH. Mhm. Also ich finde es ein Riesenschritt für Teddy und sein Team, aber vielleicht auch der oder auf jeden Fall der richtige Schritt.
Jetzt wird ja auch manchmal so, oder was heißt manchmal, jetzt wird gerade so gemunkelt, dass er eventuell auch noch Head of Menswear bei Louis Vuitton werden könnte, was so die absurdeste Gesamtrolle und Visitenkarte der Welt ergeben würde. Also Emelion Door, dann New Balance und auch noch Louis Vuitton. Also ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber ich meine, wer weiß, was die Zukunft bringt.
Ja, ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Ich glaube, der muss sich erstmal, also was heißt beweisen? Er hat sich ja bei Emelion Door und durch die Kollabos bei New Balance bewiesen. Aber ich glaube, als Creative Director von einer Riesenmarke wie zum Beispiel New Balance, Riesen-Sportswear-Marke, muss er sich meiner Meinung nach ein bisschen beweisen, bevor er diesen LV-Collab bekommt. Virgil hatte ja Off-White und da war der Schritt etwas kleiner, als er jetzt bei Teddy wäre, ne?
Also mindestens spannend, was da passiert, aber krass, dass das auch alles so unter einem Dach vereinnahmt wird und auch so dieser Schulterschluss wird halt einfach immer stärker. Ich meine, wir haben das bei Root ja auch gesehen, ne? Luigi ist ja jetzt auch Teil von Bali, also einem Schweizer Luxusunternehmen, was ja eigentlich bekannt war für, ich sag mal, klassische Herrenmode, erst am Fuß, dann für den Rest, aber jemand wie Luigi, der bei Root auch natürlich durchaus so ein bisschen, ich sag mal, er hat jetzt nicht einfach Logos und irgendwelche Designs auf Shirts geprintet, da war auch schon ein bisschen mehr hinter, aber auch, dass da der Schulterschluss gesucht wird und ein Deal eingetütet wird, das ist durchaus auch krass. Und das alles an einem Tag verkündet, alles in dann dementsprechend einer Woche, in einem Monat und das zu Beginn des Jahres. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was im Laufe von 2022 in dem Bereich noch passieren wird.
Ja, ich auch. Luigi macht ja sehr, sehr gute Arbeit mit Root, hat ja auch mit Puma zusammengearbeitet. Es ist ja jetzt so die neue Generation an Designern und es macht auch Sinn, dass sie jetzt langsam, aber sicher dann auch ihren Luxury-Takeover machen, ne?
Du hast ein ganz anderes Thema aufgegriffen und bei High Snobiety einen Longread geschrieben.
Ja, genau. Es ging über Covid und Nike. Und Kyrie Irving. Nike hat angeblich eine Impfpflicht in den Corporate Head Offices eingeführt, also zumindest in Amerika. Das hat natürlich für großes Aufsehen gesorgt, da Impfpflichten nicht nur in Amerika ein heikles Thema sind. Laut Berichte wurde diese Pflicht, glaube ich, im Oktober 2021 eingeführt und alle, die entweder bis zum 1. oder 15. Januar, ich weiß jetzt nicht mehr, oder das genaue Datum war unklar, aber alle, die nicht geimpft sind oder waren, wurden am vergangenen Wochenende, das heißt jetzt Mitte Januar, entlassen. Ob das jetzt wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Es gab diese Woche noch keine Berichte dazu. Aber anscheinend.
Hat also noch keiner hat auf Twitter bisher gerantet oder was?
Nee, also ich habe jetzt zumindest noch nichts gesehen, aber. Ich will jetzt an dieser Stelle sagen, ne, ohne zu politisch zu werden, ich bin geimpft und bin der Meinung, dass sich alle impfen, also alle, die sich impfen können, sollten sich impfen lassen. Aber was ich an der ganzen Nike-Sache interessant fand, ist, dass Kyrie Irving, wie du weißt, der ja auch einen Signature-Nike-Basketballschuh besitzt, nicht geimpft ist und sogar ein großer oder relativ großer Impfgegner ist.
Der hat ja ganz laut bekannt gegeben, dass er sich nicht impfen lässt und dass er das auch nicht nachvollziehen kann und er nicht weiß, warum er es machen müsste.
Genau.
Und da haben die Brooklyn Nets als sein Arbeitgeber ja gesagt so, wir müssen uns auch ein bisschen nach dem richten, was der Staat in New York sagt. Und die sagen halt eben, das funktioniert nicht so richtig, beziehungsweise wenn wir Auswärtsspiele haben, dann müssen wir uns natürlich auch danach richten. Das heißt, jetzt bist du ja erstmal auf die lange Bank geschoben. Und dann ist man so ein bisschen zurückgegangen und hat gesagt, naja gut, okay, auswärts funktioniert es nicht, aber in New York könnte es sein, dass du jetzt halt wieder sozusagen at home spielen kannst. So ganz klar ist die Nummer irgendwie nicht geworden. Ich fand es auch ziemlich Quatsch. Ich finde halt auch gerade im Rahmen eines Sportteams ist es nicht unbedingt ein Zeichen von Teamgeist, wenn man da so rausschlägt und sagt, so ich mach das nicht. Ich meine, wir haben dieses Desaster um Djokovic ja auch gesehen. Gut, der spielt für sich alleine, aber trotzdem ist er eine Pfeife. Von daher ziemlich weird. Und da hast du ja diesen Bogen gespannt, den ich sehr, sehr gut finde, in diesem Long Read dann ja auch gesagt und hast dann auch gesagt, naja, wie reagiert denn jetzt Nike eigentlich, wenn sie eigentlich Spieler unter Vertrag haben, die jetzt sich gegen die Impfung aussprechen, ne?
Genau, er ist ja kein Mitarbeiter im traditionellen Sinne, ne? Also er sitzt jetzt nicht in Oregon und designt Schuhe oder was weiß ich, arbeitet da im Accounting, aber er ist ja immer noch Teil des Nike-Teams. Zwar jetzt als Superstar-Athlet, als Sponsor, ne? Oder Nike ist sein Sponsor.
Ist ja auch ein Aushängeschild, ne?
Genau.
Er soll ja auch als Idol gelten oder so ist es ja auch dann die Vermarktung in dem Moment.
Ja, und mit dieser Impfpflicht sagt ja Nike ziemlich direkt, dass die Brand an der Wirksamkeit der Impfung glaubt und sollte die Brand dann halt oder sollte Nike dann nicht von ihren Partnern wie Kyrie Irving auch dasselbe verlangen? Also ich als Nike-Employee wäre jetzt ziemlich pissed, wenn irgendwann rauskommt, dass Kyrie trotzdem noch seine zig Millionen von Nike bekommen hat, obwohl er ungeimpft ist. Ne? Ich finde es halt einfach unfair. Die Situation ist ein bisschen funky, aber ist halt so.
Funky trifft. Ja, ey, also was für absurde Geschichten diese ganze aktuelle Thematik halt zutage fördert. Es ist, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man fast drüber lachen. Also man wird sehen, wie Kyrie sich da weiter verhält, beziehungsweise was Nike daraus macht. Kommen wir mal zu fröhlichen Themen, unseren LPUs der vergangenen 14 Tage. Ich bin gespannt, wie viel so angekommen ist. Ich habe schon so ein, zwei Sachen bei dir gesehen. Da du ja umgezogen bist, ich glaube, das Thema Inneneinrichtung, großes Thema bei dir aktuell, oder?
Genau, ja. Eigentlich wollte ich mit den Schuhen starten, aber ja, ich bin jetzt anderthalb Wochen in der neuen Wohnung. Meine Freundin und ich sind nach Weißensee, kann ich ja sagen, nach Weißensee gezogen, in eine schöne größere Wohnung. Und da haben wir uns ein paar schöne Möbelstücke gegönnt. Insbesondere, also mein so Möbel-Grail war ja immer so diese Eames-Stühle, ne, die Vitra-Stühle.
Oh, ja.
Und da habe ich mir jetzt 4 Stück gegönnt. Wir haben lang überlegt, ja, sollen wir die IKEA-Version holen, sollen wir dies und das, bla bla. Es gibt ja so viele Nachmache. Aber dann habe ich gesagt, so, hey, lass uns einmal die echten holen. Die haben dann auch einen Resale-Wert irgendwann mal, ne? Und die Qualität ist halt viel, viel besser. Und das war das Geld, finde ich, auch wert, ne? Wir haben 3 weiße und einen grünen uns geholt. Da bin ich super excited. Und ja, der Tisch, der fehlt noch. Der kommt im Februar an. Und dann
Warte mal kurz, gucken wir mal kurz zurück zu den Stühlen. Warum jetzt 3 weiß und einen grün? Einfach mal so mit dem einen Farbklecks oder gab es keine 4 weißen mehr?
Nein, es gab 4 weiße. Nur, ich hatte halt die Idee, dass wir so ein bisschen Mix and Match machen. Angefangen hat es mit vielleicht 2 weiße, 2 grüne oder so oder 2 schwarze. Und dann dachte ich, hey, lass mal 3 und 1. Das ist dann so ein bisschen anders, ne? Und ein bisschen noch mehr Mix and Match. Und die Idee ist halt, dass in der Wohnung viel weiß sein wird, aber dann auch hier und da mal durch Pflanzen, durch den Stuhl. Wir haben auch ein Coffee Table bestellt, der etwas Grün in sich hat. Und da sollte die Farbe dann wieder aufgefangen werden. Das war so der Plan. Mal schauen, ob es gut aussieht. Die Tische und so sind ein paar Wochen noch nicht da, aber ich schicke dann auf jeden Fall Fotos.
Ah, macht das sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, eure Wohnung dann final zu sehen.
Ja. Nee, und bei den Schuhen, da habe ich drei. Das waren aber alles Seeding. Also mein Jahr hat sehr, sehr langsam angefangen. Ich habe von Reebok einen Beatnik bekommen. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich den behalte. Ich finde, der ist überraschend bequem. Ich weiß nicht, ob du einen Beatnik hast.
Nee, ist auch ehrlicherweise nicht meine Silhouette.
Ja, ich bin halt auch nicht der größte Mule-Fan und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich den behalte. Dann habe ich den Adidas Prada Forum Low in Triple White bekommen von Adidas. Der ist super nice. Also das kleine Täschchen ist natürlich lustig. Das werde ich wahrscheinlich nicht tragen, wenn ich den Schuh trage. Aber ich finde, von den Prada Adidas Collabs ist der mein Favorite, würde ich sagen. Also, ich finde, der
Okay.
ist zurzeit der Beste. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die 650 € gezahlt hätte. Ich muss ehrlich sein, wäre der jetzt oder hätte er jetzt, keine Ahnung, 300, 400 € gekostet, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch gekauft. Aber für 650 ist ein bisschen zu teuer.
Ja, es ist ein ordentlicher Preis.
Ja, und last but not least habe ich dann noch ein paar Schuhe von Lilith New York City bekommen. Das ist eigentlich eine Frauen-Sneaker-Marke, so ein Startup. Die haben nur einen Schuh. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie der heißt. Also ich nenne ihn einfach The Lilith One. Der hat aber eine Vibram Outsole, ist super bequem und relativ high quality. Also kann ich nur empfehlen, wenn jemand mal was sucht, was vielleicht ein bisschen anders ist, auf jeden Fall mal Lilith auschecken auf Instagram.
Nice. Ja, das klingt doch gut. Da ist auch ein bisschen was reingekommen. Vor allen Dingen, wie gesagt, ne, Anfang des Jahres eigentlich alles noch ein bisschen ruhiger. Da kann man mal so ein bisschen selektieren. In meinem Falle gab es auch ein Seeding von Adidas und zwar ein sehr unerwartetes. Ich habe den Forum Low von und mit Capital Bra bekommen. Und ich habe das auch auf Instagram gepostet. Ich will gar nicht undankbar klingen. Ich freue mich immer sehr über Seedings, über Geschenke, ja, am Ende des Tages, vor allen Dingen, wenn sie dann mit einer ziemlich geilen Special Box kommen, die an dieser Stelle natürlich Shoutout an Errol von Ego Trips eben von eben diesen produziert wurde. Aber ich bin 36. Ich bin, glaube ich, so weit raus aus dem Spektrum und des Zielpublikums von Capital Bra. Ich habe keine Ahnung, warum Adidas mir diesen Schuh zugeschickt hat. Trotzdem vielen lieben Dank. Ich hatte schon mal rumgefragt, ob ich in meiner Community auf Instagram jemanden habe, der extrem großer Capital Bra Fan ist. Dann hätte ich den gerne weitergegeben. Bisher hat sich noch keiner gemeldet. Ich bin gespannt. Ansonsten gekauft einiges von Nike SB. Und zwar gab es ja den Nike SB Issued Wear, das erste Pro-Model von Issued Wear. Großartiger Skateboarder. Hatte in der Vergangenheit ja die Möglichkeit, schon auf ja, Dunks zu arbeiten und hat ja auch zuletzt einen Porsche-inspirierten Dunk gebracht. Ich muss aber vor allen Dingen an den Sea Crystal Retro denken von damals. Der kam dann halt eben als SB Dunk Low-Variante, aber eben, oder anders gesprochen, Nike SB hat ja damals viele High-Colorways auf den Low gesetzt und andersrum, unter anderem auch den Sea Crystal, aber dann halt eben nicht als 1 zu 1 SB Dunk Low, sondern dann eben in Verbund mit Issued Wear, was bedeutet, das Ding ist dann nicht so ganz gefüttert gewesen und SB Dunks brauchen für mich eine dicke Zunge. Das fand ich also ein bisschen schade, trotzdem großartiger Schuh. Worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, dass er dann ja auch eben im letzten Jahr den Porsche machen konnte und halt jetzt eben seine eigene Silhouette gekriegt hat. Ich muss das einfach ausprobieren. Ich finde, der Schuh ist on-feet extrem stark, sehr bequem auch. Ich glaube, für breite Füße funktioniert er nicht so gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich habe aber einen schmaleren Fuß, deswegen finde ich den sehr bequem und halt einfach ziemlich stark, was er da gemacht hat. Jetzt die Tage kommt aber auch noch ein komplett weißer und noch so zwei, drei andere. In den USA sind Teile da schon von veröffentlicht worden. Aber die Skateshops dürften jetzt im Laufe der nächsten Wochen auch noch die anderen Colorways kriegen. Auch der weiße ist ziemlich gut. Also ich bin gespannt, ob sich die Silhouette jetzt bei mir hinter dem Janowski platzieren wird. Das ist ja so meine zweitliebste SB-Silhouette. Oder ob es vielleicht dann doch hinter den Blazer und hinter dem Bruin Platz finden wird. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. So oder so, aber auf jeden Fall geil und ich freue mich sehr für Issued Wear, weil wie gesagt, großartiger Skateboarder hat er sich auf jeden Fall verdient, jetzt auch eben in dieser Riege mit einem beispielsweise P-Rod zu stehen. Als nächstes gab es dann klassischen Nike SB Blazer, und zwar weiß und schwarz. Und zu guter Letzt gab es noch den SB Dunk Low Gray Fog oder halt nur Fog. Der kam ja im letzten Jahr raus. Hat ein bisschen gedauert, bis er bei den Skateshops aufgeschlagen ist. Das ist ja aktuell nicht nur Corona, sondern eben auch Produktionsproblemen geschuldet, wobei die eigentlich auch Corona geschuldet sind. Aber so oder so dauert es jetzt aktuell immer ein bisschen, bis gewisse Styles in den Shops aufschlagen, und hat dementsprechend auch ein bisschen gedauert. Hat sich also vom Dezember in den Januar geschoben. Aber mit der Gamsohle und dem eigentlich schwarzen Suede und nur dem grauen Swoosh, ist es einfach ein sehr klassischer, sehr eigentlich ruhiger Colorway auf einem SB-Dunk und könnte dementsprechend mein Daily werden sozusagen, also wenn ich jetzt nicht tagtäglich die Schuhe wechseln würde. Aber das ist auch der Einstieg für unsere nächste Rubrik, und zwar What's on my feet today. Fabian, was hattest du heute am Fuß?
Boah, also ich war im Gegensatz zu dir ziemlich viel draußen heute, obwohl es kalt und regnerisch war. Meine Freundin und ich, wir machen morgens immer einen Spaziergang, und ich glaube, ich hatte...
Oh, schön. Durchs besinnliche Weißensee, oder was?
Ja, nee, sind wir. Wir haben so, das sind so drei See, und da sind wir rumgelaufen, und ich hatte vor 9 Uhr 12.000 Schritte auf dem Tacho. Also,
was? Wirklich?
Ja.
Boah, dann bin ich am heutigen Tag auf jeden Fall neidisch. Ne? Ich versuche mich ja auch viel zu bewegen heute. Hat das echt nicht funktioniert. Von daher, Kudos an dich, mein Freund.
Ja, danke, danke. Nee, und dabei hatte ich Balance 991,9. Das Aha, heißt, okay. Er hat den Upper vom 991, aber die Sohle vom 990er. Ich glaube, vom V3, könnte aber auch der V4 sein. Schwarze Midsole, weiß-grau, pink Upper. Und ziemlich bequem. Also es ist halt so ein Hybrid, ne? Den habe ich 2020 bei A Few im Sale gekauft. Da war, glaube ich, 50-60% runtergesetzt. Und ja, einer meiner Favorite Pickups der letzten paar Jahre, weil der sieht echt cool aus. Den hat auch keiner. Und dieses Schwarz, Pink, Weiß, das poppt halt. Das ist ganz nice.
Cool. Ja, das klingt doch gut. Ja. Ich muss sagen, auch wenn ich das Haus nicht verlassen habe, ich hatte trotzdem Schuh am Fuß, und zwar ein paar Minuten mindestens. Das mache ich auch so seit diesen Homeoffice-Tagen, mindestens mal kurz eben an Fuß, damit man nicht vergisst, was da eigentlich so im Schrank steht. Ein Schuh von 2004 ist es geworden, und zwar der Nike Dunk Low Aloha mit Kicks Hawaii. Immer noch einer der besten Nicht-SB-Dunks, die es gibt. Ich liebe den immer noch sehr, großartige Zusammenstellung an Material und Colorway, auch sehr hochwertig. Und ja, der war heute mindestens mal ganz kurz an meinem Fuß. Wir starten in das Thema der 98. Episode, und auch da spielt der Swoosh eine ganz, ganz große Rolle, denn wir sprechen über den Nike Cortez, eine legendäre Silhouette, die dieses Jahr 50 Jahre feiert. Wenn ich legendär sage, ist das eigentlich sogar ziemlich untertrieben, denn dieser Schuh ist der erste Schuh, der unter dem Namen Nike veröffentlicht wurde. Weil dieser Schuh nicht nur eine großartige Legacy hat, sondern halt in diesem Jahr auch großartig gespielt werden wird, war es uns einfach wichtig, mal darüber zu sprechen. Abseits davon natürlich, dass ich weiß, Fabs, dass du großer Fan dieses Schuhs bist.
Ja, genau. Das war mein allererster Nike-Schuh.
Ich weiß nicht. Nicht nur Nikes erster Schuh, sondern auch Fabs erster,
genau,
Schuh. Also, ich meine, also, wenn das nicht passt, ey.
Fabs erster Nike-Schuh. Ich glaube, mein allererster Schuh war irgendwie so ein Puma-Schuh oder so. Nee, aber ich weiß noch, ich glaube, ich war da, keine Ahnung, vielleicht 8, 9, 10 und da hatte ich so ein richtig, oder nee, da war ich vielleicht ein bisschen älter, so 12, 13 und durfte mir meine Schuhe selbst aussuchen oder zumindest coole Schuhe aussuchen, die ein bisschen teurer waren. Und da hatte ich den Classic weißen oder der weiß-blau-rote. Aber ja, was sagt man eigentlich über so einen Schuh, den es sehr lange gibt? Spoiler Alert, sehr viel. Ne? Wie du angedeutet hast, ne, war ist der Cortez Nikes allererster Schuh. Der wurde, glaube ich, offiziell 72 released im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in München. Aber es gab den Cortez schon vor 72. Und zwar, der Schuh existierte schon als ASICS oder damals Onitsuka Tiger. Den gab es in den späten 60ern. Und der wurde von Bill Bowerman, das ist der Nike Co-Gründer, für Onitsuka designed. Damals hieß Nike ja bekanntlich, oder vielleicht für Leute, die es nicht wissen, Blue Ribbon Sports. Und Blue Ribbon Sports hat den Schuh in sehr kleinen Mengen, ich glaube, es waren damals so um die 300 Paar, importiert und in Amerika verkauft. Damals hieß der Schuh der TG24, also TG24, und war angeblich ein Instant-Hit. Als die Olympischen Sommerspiele in Mexiko waren, 1986, also die vor München, wurde der Schuh umbenannt. Also der hieß zuerst TG24, danach hieß er Mexiko, sehr erfinderisch.
Sehr sinnig.
Genau, aber war, glaube ich, damals einfach so. Ne? Ich meine, Adidas hat ja auch super viele Schuhe, die heißen, keine Ahnung, Stockholm, Hamburg, whatever.
Ja, einfach Städtenamen, ne? München, genau. Münster und sowas, ja. Was es gibt. Ja.
Genau, und nach den Spielen haben Bowerman und Co. dann nochmal einen neuen Namen gesucht und sind erst bei Aztec gelandet. Adidas hat es aber damals geblockt, da es den Adidas Azteca Gold gab. Und Nike fand es natürlich nicht cool, wollte deswegen einen besseren Namen als den Aztec. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß, dass Cortez derjenige war, der die Azteken besiegt hat. Fortan hieß der Schuh also dann Cortez. Und meiner Meinung nach war das dann auch der erste Adi versus Nike Beef und auf jeden Fall der erste Stich Nikes gegen Adidas. Das war ja so, vielleicht nicht die erste, aber so die erste größere amerikanische Brand, die dann halt den anderen aus Japan, aus Europa zeigen wollte, hey, so, wir sind auch da, ne, und wir können auch was. Fortan, wie gesagt, hieß der Schuh dann Cortez. Danach trennten sich ASICS oder wie gesagt Onitsuka Tiger und Blue Ribbon nach einem Rechtsstreit. Beide durften die Silhouette aber auf den Markt bringen. Das Design war aber leicht anders. Der Cortez gab es original als Lederschuh, aber ich habe gelesen, dass Nike den auch als Nylonschuh produzieren lassen hat, um damit zu werben, dass er der leichteste Marathonschuh aller Zeiten wäre. Damals natürlich sehr innovativ, heutzutage Standard. Ja, und beim Namen, also Nike durfte Cortez behalten. Onitsuka Tiger nannte ihre Version Corsair. Finde ich auch kein schlechter Name, ne? Obwohl er jetzt nicht so iconic ist wie der Cortez.
Was ein bisschen witzig ist, dass er ja schon das Wort Air im Namen beinhaltet, was Nike sich dann ja später auf die Fahne hat schreiben lassen. Ich glaube aber nicht, dass das der wirkliche Hintergrund war.
Nee.
Aber auch geil, ne? Du streitest dich und dann wie so ein Scheidungskind. Da dürft ihr zwar beide das Kind behalten, aber jemals heißt es, wenn das bei euch zu Hause ist, dann irgendwie anders. Also das ist schon auch ein bisschen witzig.
Ja, das stimmt. Nee, also der Corsair ist, glaube ich, auch der beste oder meistverkaufteste Schuh aller Zeiten bei Onitsuka, was natürlich zeigt, dass der Cortez oder zumindest Schuhe, die wie der Cortez aussahen und sich anfühlten, halt damals sehr, sehr beliebt waren. Und ja, damals war der Schuh, also das sind jetzt was 40, 50 Jahre her, der absolute High-Performance-Schuh, was heutzutage fast unvorstellbar ist, ne? Wenn man sich den Cortez heutzutage anschaut, also ich könnte mir nicht vorstellen, in dem zu laufen, geschweige denn Hochleistungssport zu machen.
Aber das ist so ein bisschen wie auch, stell dir vor, du spielst heute in einem Air Jordan 1 Basketball. Also selbst Michael Jordan hat ja, als er den Air Jordan, 12 oder 13 am Fuß hatte, ja schon einmal ist er wieder zurückgegangen zum Air Jordan 1 im Madison Square Garden und hat ja gesagt, so, hell the fuck no. Also das ist schon spannend, in was für einer Kürze der Zeit, wie viel Technologie da reingesteckt wird und reingesteckt werden konnte. Und das ist ja in den letzten Jahren nur noch schnelllebiger geworden. Ne? Aber so im Cortez laufen gehen, kann ich mir auch Schöneres vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ja. Yeah. Obwohl, damals gab es einen Marathonläufer und ich habe hier ein Zitat, The Cortez is the most comfortable shoe ever. Also damals war der schon sehr, sehr bequem und ich würde auch sagen, dass der bequemer ist als der Air Jordan 1er, der ja später kam. Damals, wie gesagt, haben sich Nike und ASICS oder Onitsuka Tiger getrennt. Nike ist dann halt mit diesem Cortez in die Selbstständigkeit gestartet und Sales waren richtig gut die ersten Jahre und ich glaube, das hat Nike auch den Arsch gerettet, weil die waren eine relativ junge Firma, mussten sich durchsetzen und hatten den besten Schuh, den es damals gab, was auf jeden Fall geholfen hat.
Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, ohne den Cortez und den Erfolg wäre es durchaus schwierig geworden. Was natürlich spannend immer bei so einer Geschichte ist, ist gerade zur damaligen Zeit, ich meine, wir sprechen über 1972 und dann mit ein, zwei Jahren Sales, also über 74 dann, wie ein Schuh eben auch in den Lifestyle-Bereich gehen kann. Und ich meine, heutzutage ist es ja schon recht klar, ne? Also alles, was du zum Sport anziehen kannst, kannst du auch auf der Straße anziehen. Das war damals natürlich nicht so. Und ein ganz besonderer Moment hat dann dazu geführt, dass der Cortez eben auch in der breiten Mainstream-Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und eben nicht als einfach nur ein Marathonschuh, ein Fitnessschuh, ein Laufschuh. Und zwar als Farrah Fawcett, eine Ikone der 70er Jahre, in der Erfolgsserie Charlie's Angels diesen Schuh auf dem Skateboard anhatte. Auch ziemlich interessant, ehrlicherweise. Aber es ist eines der ikonischsten Bilder und berühmtesten Bilder eben auch von Farrah Fawcett und steht sehr stellvertretend auch eben für diese Erfolgsserie. Bella Hadid hat dieses Foto 2017 im Rahmen ihrer eigenen Nike-Kampagne mal nachgestellt. War dann ganz lustig, hat aber wie gesagt nicht so die Strahlkraft gehabt, die eben das Bild mit Farrah Fawcett hatte oder auch noch hat. Also ich glaube, jeder, der es nicht direkt vor Augen haben sollte, einmal kurz Farrah Fawcett und Nike Cortez bei Google eingeben und dann, wie man das Bild sieht, erinnert man sich direkt daran. Das ist auf jeden Fall der schiere Wahnsinn. Das hat natürlich die Sales auch nochmal angekurbelt, weil plötzlich war dieser Schuh eben auch so im Lifestyle-Segment verortet. Und allerspätestens, als dann 1994 Forrest Gump rauskam, war klar, der Cortez ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also auch dahingehend, dass Leute gesagt haben, das ist der Schuh, den brauche ich. Klar, Forrest Gump, als er diesen Schuh von Jenny geschenkt bekommen hat, hat er den ja zum Laufen angezogen und ist damit sehr, sehr weit gelaufen, was sicherlich auch nicht schlecht für Nikes Marketingkampagne gewesen sein dürfte. Aber auch da hat man gesehen, in einem Film, ein Schuh, jetzt Lifestyle, 1994, also das hatte schon durchaus den Effekt.
Ja, ich muss jetzt an der Stelle zugeben, ich habe noch nie Forrest Gump gesehen.
Hell the fuck, wirklich? Sein Ernst, oder was?
Nee, wirklich.
Kannst du denn nie Forrest Gump gesehen haben? Wie funktioniert das?
Ja, also
wie kamst du an diesem Film vorbei?
Ich kenne halt so, ja, my mom says, life is like a box of chocolates, you know, you never know which one you're gonna get. Also solche Sprüche und so kenne ich. Ich kenne natürlich auch die Szene, wo er den Cortez geschenkt bekommt. Und so, run, Forrest, run. ich war auch in New York ein paar Mal im Baba Gump Shrimp House oder wie immer das heißt, essen.
Selbst das hast du geschafft, aber den Film hast du nie gesehen.
Ja, oder? Weil ich bin halt so einer, ich schaue halt nicht gerne so alte Filme. Matrix habe ich auch noch nie gesehen.
Ich finde die immer schlimmer. Fabian, ich bitte dich. Aber vor allen Dingen alte Filme, wir sprechen doch jetzt nicht vom Winde verweht oder mit dem Wolf tanzt, wobei der sogar auch noch gehen würde. Es geht um Forrest Gump 94, gut, 28 nee, steht, Jahre
steht,
jetzt.
Steht aber auf der Liste auf jeden Fall.
Gibt's, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, noch bei Netflix. Also einfacher Zugang.
Gut, ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Harry Potter Filme zu schauen hintereinander. aber wenn ich damit fertig bin, schaue ich dann Forrest Gump, versprochen.
Darüber sprechen wir nächste Episode, ich sag's dir. Okay, wow. Zurück zum Thema. Jerry Seinfeld hat ihn zum Beispiel auch getragen. Also auch natürlich ein sehr wichtiger Moment, gerade eben für den popkulturellen Aspekt, wenn jemand wie Jerry Seinfeld ihn in seiner gleichnamigen Erfolgsserie trägt. Also da ist schon viel passiert und zuletzt war es beispielsweise jemand wie Kendrick Lamar, der den Schuh ja auch ein bisschen gepusht hat, auch am Fuß hatte, auch seine eigenen drei Silhouetten oder beziehungsweise drei Styles kreieren konnte. Muss man leider sagen, Kendrick Lamar war bisher jetzt nicht unbedingt vom Sneaker-Glück gesegnet, ne? Also das ist ähnlich wie bei Drake, wobei da ist es spannend, was Nike dieses Jahr dann halt mit diesem Air Hot Stepper Lava Schlag mich tot Nocta Schuh hinkriegen wird. Aber Kendrick Lamar, nun gut, aber eben den Cortez. Und das ist auch durchaus naheliegend, denn der Cortez ist sozusagen der Schuh, der wie kein anderer für L.A. steht. Also während New York ja den Air Force One hat, hat L.A. eben den Cortez. Und L.A. Lee May hat mal in einem von Nike veröffentlichten Statement Folgendes gesagt: I feel like the weather created the trend of Cortez in L.A. We don't see winter, we don't have to worry about crazy rain and puddles. When you think of L.A., you think of really light, inexpensive shoes that are simple and easy to wear. Und damit trifft es ja eigentlich ganz gut. Also bei schlechtem Wetter würde ich den Cortez jetzt auch nicht unbedingt tragen, wobei in der Vollleder-Version, naja, man kann ihn dann leicht sauber kriegen, aber trotzdem ist das ja jetzt nicht unbedingt der Schuh, an den man denkt, wenn man an schlechtes Wetter denkt. Und da ist man in L.A., ja, glücklicherweise vom Petrus ein wenig gesegnet worden und die sonnigen Tage sind mehr. Also von daher, das ist schon echt naheliegend.
Die Sunny Side of Life mag der aus der Bay Area stammende David Gutt Kick sicherlich auch. Er ist nicht nur Influencer, Instagrammer, YouTuber, sondern auch ausgeschriebener Nike Cortez-Fan. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, welcher Cortez aus seiner Sammlung eigentlich der für ihn wichtigste ist und warum überhaupt eigentlich Nike Cortez.
What makes the Nike Cortez so special overall? I feel like the Nike Cortez, well, it's special to me because it's a sneaker that you don't really see too often in the fashion industry. You would see that sneaker being worn a lot as more like a gang-related sneaker. That's what it was pretty much known for. But I think it was cool just to give the sneaker a different perspective. Just like Seeing it being worn in fashion kind of just changed the whole look of the shoe. I have a lot of favorite Nike Cortez, but I'd say my favorite of all time Nike Cortez would have to be the Nike Cortez Mr. Cartoon collab, but this specific collab was the Aztec, and this is probably one of his first collaborations with Nike Cortez, and instead of a swoosh on the side of the shoe, it had an Aztec warrior. This specific pair was also my most expensive Nike Cortez that I've ever had to pay for, but it was well worth it because that was my grail at the time.
Jetzt hat LA aber natürlich auch, gut wie viele Großstädte dieser Welt, aber natürlich auch ein großes Gang-Problem, gerade in den 70er, 80er Jahren gehabt, auch heute noch. Wir haben die Bloods, wir haben die Crips, wir haben MS-13, die halt eben in den End-80ern, Anfang 90er Jahren dann auch den Cortez zu ihrem Straßenoutfit dazugepackt haben. Wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass wir hier über Gang und auch Gewalt sprechen, dann ist das ja durchaus auch ein sehr stilistisch und ikonisches Outfit, was man da gesehen hat. Also wir haben halt eben Dickies Workwear, Chinos in Khaki, ein Unterhemd in Weiß. Also kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man Unterhemden damals auch Wifebeater genannt hat. Auch das sind natürlich nicht so witzig, wie der Name das vielleicht vermuten lässt, wenn man sagt, ja, Gangkultur und Wifebeater und so. Aber das hat ja durchaus einen sehr negativen Aspekt im Hintergrund. Und den Cortez am Fuß, das hatte dann halt eben das Problem, dass man auch sehr schnell zugeordnet werden konnte, wenn man einen Cortez am Fuß hatte. Gleichzeitig, also für Gangs natürlich praktisch, weil wenn du einen blauen Cortez getragen hast, na, dann gehörtest du halt eben zu den Crips. Und wenn du einen roten Cortez getragen hast, dann gehörtest du zu den Bloods. Und die MS-13 hatte eher so die Schwarz-Weiß-Variante und auch wirklich sehr fest manifestiert in ihrer Gangkultur und in ihren Outfits. Snoop Dogg beispielsweise war ja sehr stark mit den Roland 20 Crips assoziiert. Auch ihn sieht man neben Chuck, also neben Chucks und neben dem All-Star, dem klassischen, halt sehr häufig auch im Cortez. Wenn du jetzt eben nichts damit zu tun hattest und in L.A. einen Cortez am Fuß hattest, dann konnte es von der einen wie von der anderen Seite durchaus mal Probleme geben. Von der einen Seite, sprich von den Gangs, und von der anderen Seite eben von der Polizei.
Ich frage mich aber, wie viele Leute hatten damals einen Cortez an, die nicht in der Gang waren? Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, das
ja,
war
ja schon, aber der Schuh war ja auch recht günstig. Also er war verfügbar, er war recht günstig. Ich meine, auch selbst wenn du jetzt nicht unbedingt Gang-Affiliate warst, du fandest das vielleicht spannend oder mindestens hast du gesehen, was in der Hood passiert. Und dann war es ja vielleicht auch mal so, dass du in deiner eigenen Hood nicht so die Probleme hattest mit der einen Farbe, aber dann hast du vielleicht auch unbewusst so die Straßenzüge gekreuzt und dann hattest du vielleicht ein Problem, ne? Und auch in den Schulen war er dann auch verboten. Spannend ist, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da war es beispielsweise in Elephant Castle in London im Stadtteil verboten, Hoodies zu tragen. Und ich weiß noch, dass ich 2004, 2005 auch in London war und da war nun mal schlechtes Wetter und ich trage nun mal gerne Hoodies und ich bin in manchen Läden nicht nur schräg angeguckt worden, sondern ich wurde darum gebeten, doch meinen Hoodie abzusetzen. Weil Hoodies damals halt auch eben mit dieser Gang-Rivalität und den vielen Messerstechereien, die es zu der Zeit in London gab, halt assoziiert wurde. Und da gab es ein großes Problem. Und was macht man als erstes, wenn man versucht hat, das einzudämmen? Na, man guckt sich die Dresscodes an und sagt, das wird jetzt verboten. Damit versuchen wir schon mal dann ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Leute halt eben, besser erkannt werden, beziehungsweise dann halt eben anders damit umgehen. Ja, und das war beim Cortez auch so. Also so in den End-80ern, Anfang 90er Jahren jetzt irgendwie in L.A. dann mit einem Cortez zur Schule gehen zu wollen, war nicht ganz so einfach. Also das war nicht unbedingt die Hochzeit des Cortez, zumindest was die positive Außenwirkung anbelangt. Am Ende des Tages war es aber eigentlich ja nur ein Sportschuh. Ja, also von daher, er konnte ja nichts dafür.
Ja, das stimmt. Ich kann es beim Hoodie verstehen, dass man den verbietet oder versucht zu verbieten, ne? Weil man im Hoodie sich ja verstecken kann oder den in der Kapuze. Beim Cortez weiß ich nicht. Also gut, in den Schulen, ja gut, Schulen sollten es machen, weil Gangs sollen halt draußen bleiben. Aber es wird jetzt ein Gang-Member zum Beispiel jetzt nicht seine Sachen nicht tun, weil er keinen Cortez am Fuß hat, ne?
Das wahrscheinlich nicht, nee. Aber da geht es ja auch darum, so ein Zeichen zu setzen eben, ne? Kommen wir mal zum positiven Zeichen setzen. Da gab es nämlich den Tätowierer und auch die West Coast-Legende Mr. Cartoon, der 2017 seinen eigenen Cortez bekam. Also wahlweise mit Cortez-Schriftzug statt Swoosh oder dann dem berühmten LA-Sign auf der Seite. Und wir hatten die Möglichkeit, mit Mr. Cartoon zu sprechen und ein, zwei Statements einzusammeln zu diesem legendären Schuh und eben auch zu seiner legendären Arbeit darauf. Und da hören wir mal kurz eben rein.
I think the Nike Cortez is famous in the streets of L.A., because the streets recognized that the simplicity of that shoe was the move. NWA made it famous. You would see him at the car shows. You would see him at the swap meets in the mall. And they just went with everything. I think it'll never be the same. People will never look at shoes the same like we did back then. I thought the Cortez was only homies in LA that were wearing it. I was fortunate to go to London and do graffiti. And I seen characters out there. They were wearing them, but they had more of a hip-hop twist on it. And they were wearing skinny jeans back then with like a tucked-in polo. And when I went to the Bronx, they had their own look with it, you know, wearing it with raw denim lees and, you know. But we all knew that that shoe was so fresh, you know, especially when they're brand new. The shark teeth on the bottom lets you know they're new. As soon as those teeth grind down, you got to get rid of them. That was some of my only aspirations as a kid, was a new pair of Cortez on Friday. It was really important and an honor to me to design a Cortez shoe. I wanted to come from a different angle, and I hadn't seen a lot of people do collaborations on these shoes. Because sometimes I think people look at them as maybe like lower or gang related or swap meet, you know, like in a bad way sometimes. But for those of us that love them, these new generation look at these shoes different. So I wanted to come with, you know, high-end materials and do one shoe with the L.A. that encompassed everybody, you know what I'm saying? All nationalities, all of us that grew up low-riding and loving these shoes. Next one I did was all about an Aztec warrior, you know, Chicano roots. And the other one was the Brown Pride that, you know, has like roots back to Mexico, so, and does, you know, encompass the whole Southwest, mainly of the United States, so, Aslan. So, that's it, that was my inspiration behind that.
Es ist ein legendärer, es ist ein ikonischer Schuh, also nicht nur der erste Nike-Schuh und nicht nur ein Schuh, der jetzt 50 Jahre auf dem Buckel hat, sondern halt eben der über diese 50 Jahre hinweg halt aus dem Sport, aus dem wirklichen Hochleistungssport hin eine Legacy auch im Lifestyle aufgebaut hat. Vor allen Dingen in L.A., aber auch weltweit. Wenn man Cortez heute am Fuß sieht, dann geht man wahrscheinlich nicht davon aus, dass man ihn trägt, um jetzt gerade krass viel laufen zu gehen, sondern halt eben ein Verständnis dafür hat, dass es halt eine Ikone ist. Und gerade wenn Sportswear-Brands so Ikonen spielen, dann erhofft man sich natürlich immer das Beste. Deswegen ist davon auszugehen, dass wir 2022 mindestens den Klassiker sehen, also weiß, rot und blau, mindestens als Ledervariante, mindestens als Nylon-Variante. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir halt auch nochmal klassisch schwarz-weiß, weiß und schwarz sehen werden, auch vor allen Dingen in den Nylon-Varianten. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir auf jeden Fall auch MusikerInnen-Collabs haben werden. Aber was zumindest jetzt schon mal geleakt ist und wo es Fotos von gibt, ist Union. Und wenn man sich da überlegt, was Union in den vergangenen Jahren gemacht hat, mit Nike, aber auch vor allen Dingen der Jordan Brand. Und was jetzt schon angekündigt ist, im Großen und Ganzen, das ist absurd. Also die Menge, die Union dieses Jahr mit Nike vorhat, ist krass und der Cortez gehört jetzt mit dazu. Es ist schon krass, wenn man merkt und sieht, da ist eine Brand, die gerade auch von Nike sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Also Sakai gehört ja dazu, aber über Sakai sprechen wir auch gleich noch. Also von daher passt.
Ja, ich meine, in der Streetwear-Szene in L.A. ist ja Union eine Top-Adresse, genauso wie Undefeated. Und wie du selbst jetzt gesagt hast, in den letzten Jahren hat Union immer richtig gute Collabs gehabt mit Nike oder Jordan Brand, besser gesagt. Ne? Die Einser, dann die Vierer. Die Einser gab es in zwei Colorways, die Vierer jetzt insgesamt in vier. Und ich würde jetzt auch beide in den Jahren auch als Top 10 Release sehen. Ich fand die ersten Vierer richtig gut, die blau-schwarzen. Aber die Einser fand ich einfach top. Und ja,
da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, also die sind jetzt auch unbezahlbar. Das ist so ein bisschen so ein Grail, den man nie kaufen wird.
Hat auch so ein bisschen Fragment abgelöst, oder? Also Jordan 1 Union hat so ein bisschen den Jordan 1 Fragment abgelöst. Nicht, dass der jetzt im Preis gesunken wäre, aber wo viele vorher gesagt haben, der Fragment muss ran, ist es bei vielen jetzt eher, ich glaube, ich nehme eher den Union.
Ja, ich fand den Fragment auch nie wirklich so interessant, weil der war halt blau-weiß und hatte ein Fragment-Logo und klar, der war limitiert und die haben gutes Leder oder besseres Leder benutzt, aber Der Union ist viel, viel interessanter mit diesem Cut-off-Top und diese Doppel-, also Black-Toe mit dem roten oder blauen Ankle-Collar. Da, ich will jetzt nicht sagen, da steckt mehr Thought oder mehr Zeit dahinter, aber vielleicht war es auch einfach, dass der Fragment halt damals, als der rauskam, war das halt, jeder wollte einen sehr simplen Schuh und heutzutage tragen Leute mehr Farben und so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja eher ein Jordan-Head als ich.
Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, dass du sagst, so beim Union hat man ein bisschen mehr Storytelling als beim Fragment, gebe ich dir durchaus recht. Ich glaube, du hast ja schon ganz gut aufgeführt, warum das damals so war und warum es heute so ist. Ich finde beide, beziehungsweise alle drei in dem Fall, extrem stark und sehr, sehr gut. Ist für mich auch auf einem Level. Von daher, das passt auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Aber wenn jetzt ein Retailer, also wenn es jetzt einen Retailer gibt, der eine Cortez Collab verdient hat oder bekommen sollte, dann für mich, dann muss es Chris Gibbs und Union sein. Ne? Ist ja schon fast im Namen Union Los Angeles.
durchaus.
Ne? Also ich weiß nicht, ob der Cortez ganz so sexy sein wird wie die Einser und die Vierer, aber ich glaube trotzdem, dass das Projekt in LA und in bestimmten Subkulturen sehr beliebt sein wird. Ich glaube, dass Chris Gibbs und sein Team da, wie du gesagt hast, richtig gutes Storytelling haben werden. Die Campaign-Fotos werden echt gut sein. Wer weiß, vielleicht gibt es auch es wird wahrscheinlich einen limitierten Colorway geben, den es nur bei Union zu kaufen gibt. Das wird natürlich auch ein bisschen helfen. Fotos vom Schuh gibt es ja schon. Es wird mindestens zwei Colorways geben, vielleicht sogar mehr, wie beim Vierer. Einer ist pink-cremefarbig, so ein bisschen am Vierer angelehnt, einer der letzten beiden. Und der andere ist eher so ein dunkelblau. Wie findest du die denn?
Also ich muss sagen, ich finde es mindestens spannend und finde es genauso, wie du gesagt hast, extrem treffend, dass man mit Union arbeitet. Also nicht nur in Bezug darauf, dass Union gerade einer der liebsten Kollaborationspartner von Nike und der Jordan Brand ist, sondern auch eben, weil Union LA, ja, wie du schon sagst, ist im Namen mit drin. Ich halte es ja gerne häufig eher klassischer, also OG over everything, muss aber sagen, dass ich beide durchaus spannend finde und auch sehr gespannt bin, wie sie dann final wirklich on-feed aussehen. Natürlich gibt es gerade schon diese ein, zwei Fotos, aber ich brauche on-feed-Shots in der freien Wildbahn sozusagen und ich brauche da auch den Blick dann halt, wie man das am besten vielleicht dann in dem Moment kombiniert. Ich muss auch zugeben, die letzten beiden Union Collabs mit der Air Jordan Brand sind auch erst im Nachgang für mich gewachsen und stärker geworden. Vielleicht passiert das beim Cortez auch. Aber wie gesagt, ich finde es spannend, ich finde es auch gut und gucken wir mal, wie du schon sagst, was da noch an Colorways kommt. Aber wie ist es für dich gerade? Wie gefällt dir das denn?
Ja, also ich muss sagen, die Vierer fand ich auch erst, also die ersten beiden fand ich gut, die zweiten fand ich nicht so gut und mittlerweile denke ich so, die sind ein bisschen günstiger als die ersten zwei, vielleicht kaufe ich mir da ein paar. Beim Cortez, muss ich sagen, finde ich den pink-cremefarbigen besser. Mich nervt so ein bisschen das gestreifte Upper. Also es überzeugt mich nicht wirklich. Ich weiß nicht, warum das blau-weiß gestreift sein muss. Aber vielleicht kann man das irgendwie färben oder selbst customizen oder so. Mal schauen. Aber ja, wenn ich mir einen holen würde, dann wahrscheinlich den pinken. Ich finde die Farbe einfach schöner. Und erinnert mich, wie gesagt, an den Vierer, den ich nicht kaufen konnte oder bekommen habe. Und deswegen würde ich mir den holen.
Jetzt haben wir Union als Partner schon mal fest und Sakai ist auf jeden Fall auch schon mit dabei.
Genau. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach, alles, was Sakai zurzeit berührt, wird zu Gold. Also auch wenn Sakais Kreationen sehr futuristisch aussehen, finde ich es interessant und cool auch, dass die Inspiration für jedes Projekt immer ein OG-Schuh aus Nikes Geschichte war. Ne, du hattest den LD Waffle, das war ja ein Remix vom Waffle Racer. Dann kam der Vapor Waffle, der war ein Mix aus dem Vapor Fly, also dem Marathonschuh, und dem Pegasus aus, glaube ich, 1983. Der Blazer ist natürlich der Blazer, auch eine Nike-Ikone. Und deswegen macht es auch, das ist jetzt ein bisschen so ein Wortspiel, doppelt Sinn, dass Sakai einen Cortez bekommt.
ja. Fakt. Ja. Erzähl weiter.
Nee, also nicht nur wegen dem Hype, ne? Also alle, wie gesagt, alle oder die meisten Sakai-Drops wurden in den letzten Jahren sehr gehypt. Und dadurch wird dann auch der Hype für die Silhouette größer, automatisch größer. Und ich glaube, die wer dann die Sakai Collab nicht bekommt, schaut vielleicht auf die General Releases, die höchstwahrscheinlich auch kommen werden. Aber ich finde auch, der Cortez als Vintage Design, der passt auch perfekt in dieses Konzept der Zusammenarbeit zwischen Sakai und Nike.
Schon, ne?
Ja, also es ist ein Vintage-Shoe-Icon oder eine Ikone. Und ich bin wirklich gespannt, wie Sakai das umsetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch wieder, weil soweit ich weiß, gibt es ja keine Leaked Photos.
Nee, bisher noch nicht.
Genau. Und ich glaube, dieser doppelt gemoppelte Look, der wird wahrscheinlich wieder angewendet. Ich kann mir vorstellen, dass die Zunge und der Swoosh auf jeden Fall doppelt vertreten wird. Die Sohle wird auch wahrscheinlich überarbeitet, was ich sehr interessant finde, weil die Sohle ja auch sehr markant ist und sehr anders.
Mhm.
Wie genau, kann ich es mir jetzt nicht gerade vorstellen, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Sneaker-Designer. Aber was, was ich jetzt cool fände oder was ich machen würde, ist, Sakai hat ja jetzt, gut, beim Blazer haben sie Leder benutzt, aber bei den anderen haben sie immer so einen Mesh-Upper verwendet. Und das sah bei den letzten Releases immer ganz cool aus. Man konnte mit den Socken so ein bisschen so eine Farbkombi oder mit der Farbkombination spielen. Und das auf dem Cortez wäre eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob es mit der Form und mit der Struktur des Schuhs funktionieren würde, aber das ist irgendwas, was ich vielleicht gerne sehen würde.
Jetzt ist die Frage ja, schafft der Cortez in seinem Jubiläumsjahr und in einem Jahr, in dem Nike nicht nur ein Jubiläum hat, trotzdem gut zu hypen. Ja, also wir haben Jubiläum vom Air Force One, wir haben, also 40 Jahre, wir haben Jubiläum vom Air Max 1, 35 Jahre, wir haben Jubiläum vom Air Max 97, 25 Jahre, ich habe bestimmt gerade noch 76 andere Paare vergessen. Schafft es der Cortez, weil erster Schuh und weil 50 Jahre, also auch ältester Schuh, und jetzt auch schon angekündigte Collabs mit Union und Sakai und sicherlich noch ganz viel anderes, plus die OGs, es durch diese ganzen anderen Releases und Veröffentlichungen durchzuscheinen? Ja oder nein?
Ich würde sagen, leider nicht. Ich glaube, die Projekte mit Sakai und Union werden auf jeden Fall groß sein und gut ankommen bei vielen, die vielleicht die Silhouette nicht so gut kennen. Aber ich, wie du gerade angedeutet hast, ich kann mir vorstellen, dass Nike halt viel, viel mehr Budget und Zeit in den Air Max One steckt, in den Air Jordan 2. Ja, das glaube ich auch. Und der Air Max One hatte ja auch so eine Hype-Phase oder so eine Golden Era. Und den hatte der Cortez in dem Sinne noch nie. Klar, der war in der Popkultur immer sehr, sehr beliebt, aber der hatte jetzt.
Aber es war nie Hype, ne?
Genau, es war nie Hype. Es war jetzt in den letzten, würde ich sagen, in der modernen Sneaker-Kultur in den letzten 20, 30 Jahren. Gab es nie wirklich so ein Cortez-Hype. Und deswegen glaube ich, dass der Fokus auch auf die anderen Silhouetten oder anderen Modellen gerichtet wird. Der Cortez wird leider keine Priorität in Oregon sein. Aber ich glaube, die Silhouette schätzen, Leute aus L.A. oder die eine Verbindung oder eine Connection zu dem Schuh haben, wie zum Beispiel ich, werden es natürlich schätzen und mal zuschlagen, wenn der Schuh nicht gleich ausverkauft ist.
Ich glaube auch, dass viele Leute, die den Schuh früher schon gemocht haben, sich freuen, dass es dieses Jahr höchstwahrscheinlich gute Retros geben wird, als eben auch diese Collabs. Ne? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, Union, Sakai, das wird mindestens spannend, was da passiert. Und vielleicht kriegt das dann auch wieder neue Leute. Also, dass Leute sich denken, ey, ich finde Union und ich finde Sakai cool, boah, was ist denn das für eine Silhouette? Spannend. Oder halt eben auch durch das, was eben beide Brands veranstalten, eben dadurch nochmal ein kleiner Hype kreiert wird, dass das größer wird als ein Air Max 1 in diesem Jahr bei Nike, sehe ich nicht. Den Dank wird es beileibe nicht ablösen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn der Cortez wieder ein bisschen mehr Liebe bekommt. Nicht, weil er nicht gut war oder auch nicht gut behandelt wurde, das will ich gar nicht sagen, aber er stiefmütterlich behandelt wurde. Er war immer da. Er hatte auch seine guten und Hochphasen. Ich meine, Farrah Fawcett, Ende der 80er, beziehungsweise Anfang der 80er Jahre. Forrest Gump, Anfang, Mitte der 90er Jahre, dann auch durch die ganze LA-Gang-Kultur, wenn man jetzt das Negative weglässt, kann man ja auch sagen, das Aussehen hat auch Leute beeinflusst, die jetzt nicht unbedingt was mit Gangs am Hut hatten und negative Dinge gemacht haben, machen wir es mal so. Ja, das hatten wir halt auch immer. Oder dann halt eben auch mit dem, was Mr. Cartoon dann halt 2017 umgesetzt hat. Ne? Aber so der ganz große Hype blieb aus und ich glaube auch 2022 wird es ihn nicht geben. Aber, und das ist ja auch das Schöne, es muss ja auch nicht alles einen Hype haben. Es muss ja nicht alles hochgejazzt werden, es muss nicht alles künstlich hochgehypt werden. Es kann auch einfach mal ein grundsolider, guter Schuh sein, mit guten Colorways, mit guten Retros, mit guten Collabs, die halt einfach funktionieren, wo man vielleicht auch nicht dann im Nachgang, wenn man den Drop verpasst hat oder wenn man ihn halt nicht bekommen hat, dann im Nachgang irgendwie das doppelte, dreifache bezahlen muss, sondern einfach mal, wo man auch sagen kann, ey, da gibt's ja noch was ganz anderes. Und weißt du, darauf freue ich mich, dass halt auch Leute sehen, hey, es ist nicht bei Nike nur Nike Dunk und Air Force und meinetwegen Air Max, und das wäre ja auch schon viel, aber trotzdem, die Produktpalette ist noch breiter, da gibt es noch mehr, wie beispielsweise auch einen Cortez. Und das würde mich sehr freuen, wenn das 2022 passieren würde.
Genau, das ist, muss ich sagen, das ist so ein guter Punkt, Arma. Ich glaube, Leute, die den Schuh haben wollen, sollen ihn dann auch kaufen. Ich glaube, dass Nike es den Leuten dann auch ermöglicht, den Schuh wieder mal zu kaufen. Ob das jetzt ein spannendes Projekt ist mit Union oder halt ein General Release oder OG Colorway. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Punkt der Sache. Dass es den Schuh wieder gibt, dass ein bisschen Leben und ein bisschen Schwung wieder in diese Silhouette kommt. Aber wie du sagst, es muss nicht immer nur Hype, Hype, Hype sein. Und ich finde, es wird auch genug Hype beim Air Max One und beim Air Jordan 2 und so weiter und so fort geben. Ich glaube, das reicht auch, wenn der Schuh einfach gut ankommt und Leute, die ihn haben möchten, dann auch bekommen.
Der Nike Cortez ist zurück, 2022, 50 Jahre Jubiläum. Ja, und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 98. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden, wie gewohnt, kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail und Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Flipti schrieb Ende Dezember: Danke Männer für das super Podcast-Jahr. Wie jedes Jahr tolle Beiträge mit tollen Leuten. Hoffentlich macht es euch noch lange so Spaß, wie es das aktuell tut. Definitiv. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.